Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fanschuss-Podcast. Yes, sir. Am heutigen Mittwoch bereiten wir uns natürlich auf den 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga vor. Es gibt einige Matches, wo wir auf jeden Fall dicke Punkte erwarten können. Und da werden Paul und ich gemeinsam heute drüber reden. Noch dazu gibt es einen schönen Batzen an Insta-Fragen und natürlich, wie ihr es kennt, die Preview-Show. Und damit starten wir auch direkt rein mit dem Podcast zum Bundesliga-Spieltag Nr. 12. Das ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und das Tor!
Jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse!
Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Fernschuss-Podcast und ich begrüße Tobi mit in der Leitung.
Hallihallo, meine Lieben.
Nein, das ist nicht Jakob, das ist Tobi, falls man es okay, anders nicht erkannt hat. Ja, Jakob hat uns heute quasi nicht alleine gelassen, sondern ich habe einfach diesen Spot im Vormittag geclaimed, weil ich Spätschicht habe und sonst keine Zeit gehabt hätte, heute Nachmittag aufzunehmen. Und ich habe es eben schon vor der Aufnahme gesagt, ich mache heute Intro im Tobi-Style. Und zwar nehme ich dich mit in eine kleine Real-Life-Story.
Oh, liebe, ich lege mich zurück. Warte. Ich lege mich zurück. Ich hole dir mein Teechen in die Hand. Jetzt wird geschlürft und ich höre dir gerne zu.
So muss das sein. Und zwar musst du dich reindenken. Ich weiß, Spätschicht und wie hieß das bei dir? Mittagsschicht?
Korrekt. Das ist auch die richtige Bezeichnung.
Ja, genau. Die habe ich diese Woche und am Montagabend. Also ich bin so einer, ich esse nie auf der Arbeit, ich fühle das irgendwie nicht so richtig, wir haben auch Pausenraum und alles und keine Ahnung, ich habe keine Lust, mich da hinzusetzen, Essen ist so richtig für mich Me-Time hier am Fernseher, mich hinchillen und ja, einfach meine Ruhe haben, deswegen esse ich selbst nach der Spätschicht noch etwas, die bei uns um 22.15 Uhr aufhört und von da aus bin ich dann erstmal entspannt mit dem Auto wieder zurückgefahren und auf dem Weg noch beim Döner angehalten, wie das halt am Montagabend so ist. Die haben ja schön lange auf, da kann man noch anhalten. Und dann gehe ich in den Laden rein, bestelle mir ein Dürüm, wie ich es immer mache, auch wie ich ihn immer esse, alles in Ordnung. Und dann ist er gerade, oder er hat ihn komplett fertig gemacht, packt ihn in diesen Ofen rein, damit er nochmal schön warm wird, um ihn dann einzupacken. Und in der Sekunde checke ich, ah fuck, letztes Wochenende habe ich mit meiner Freundin zusammen, haben wir uns mit einem anderen Pärchen zusammen getroffen. Und dann die Essen bestellt und der habe ich mein gesamtes Kleingeld gegeben. Ich hatte nichts mehr im Portemonnaie um 22.30 Uhr beim Dönermann, der natürlich keine Kartenzahlung hat. Und ich wusste, okay, in der Nähe ist eine Volksbank. Dann bin ich erstmal dahin gerannt, habe dann gecheckt, dass die Volksbank zu ist und ich da kein Geld mehr abheben kann um die Uhrzeit. Gott. Weil ich habe dem erstmal beim Döner gesagt, Alter, ich habe kein Geld, ich hol dir das. Warte kurz, ich bin gleich wieder da. Und
der dachte auch so, ey, ich will einfach Feierabend machen, Mann. Jetzt kommt der hier ohne Geld an, Mann.
Ja, echt so. Ja, obwohl, also bei uns haben die schon echt lange auf. Okay. Also ich glaube, die machen locker bis 0 Uhr. Und dann bin ich zu so einem Geldautomaten gelaufen. Ich sag's dir, Alter, das ist der ekligste Geldautomat in Bremerhaven, weil das ist direkt an so eine Art Rotlichtstraße und keine Ahnung, da sind überall diese Cash-Wechsel-Läden so übel schäbige Kiosks und so. Und ich sag dir, an diesem Geldautomaten, da kleben alle Krankheiten dieser Welt. An diesem Geldautomaten habe ich mir geschworen, nie Geld abzuheben, aber in diesem Moment musste ich es tun, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wo ich sonst Geld herbekomme. Bin da um 22.30 Uhr hingesprintet, hab da Geld abgehoben, bin dann wieder zurück zum Döner gesprintet, hab den Döner abgeholt.
Stark.
Wie schnell wärst du da gelaufen?
Boah, das ist für mich, glaube ich, so mit eine der unangenehmsten Situationen, die ich mir vorstellen kann. Wenn ich irgendwo bin, wo es keine Kartenzahlung gibt und ich merke, ich habe kein Bargeld, weil ich bin auch so ein, ich habe eigentlich nie Bargeld dabei, so ich heb mir so gefühlt einmal im Quartal 300 Euro ab und die verbrauche ich dann irgendwann, über das Quartal verteilt, wenn man irgendwo mal Geld mit Bargeld bezahlen muss. Boah, Dönermann, da gehe ich glaube ich erst gar nicht rein, wenn ich nicht vorher gecheckt habe, ob ich Bargeld dabei habe, muss ich ehrlich sagen. Aber, boah, ich wäre auch
ich
ganz
schön. Ich habe halt immer welches dabei. Das ist mein Problem gewesen. Deswegen checke ich das auch gar nicht.
Ich hätte ihm direkt angeboten, irgendwie Pfand da zu lassen und dann Geld abheben zu gehen. Das wäre glaube ich so mein Ding gewesen. einfach irgendwie ihm was dazulassen, in Anführungszeichen, keine Ahnung, Ausweis oder so, und dann zu sagen, ich gehe kurz Geld abheben, ich bin gleich wieder da.
Ja, ich habe mir gedacht, einfach Bein in die Hand nehmen und und loslaufen. Das geht gut, dann bin ich sicher schnell wieder. Ja, außerdem war mir eh kalt.
Es ging an einem sehr entspannten, chilligen Abend.
Ja, und dann saß ich verschwitzt zu Hause auf der Couch und habe Döner gegessen. Ey, ja, so viel dazu.
Überragend, überragend.
Gehen wir rein in die Insta-Fragen.
Nee, davor will ich dich auch noch fragen. Wir haben ja Montag über All You Can Eat geredet und haben danach noch kurz drüber geredet.
Alter, ich kann nicht mehr hören.
Ne? Alles gut, wir machen das, versprochen. Aber ich will noch von dir wissen, wo würdest du dich am konfidentesten fühlen, dass du am meisten davon essen könntest? Es muss nicht unbedingt ein All-You-Can-Eat-Restaurant sein. Es kann auch, was weiß ich, Eis weiß ich ja, dass es nicht so ist, aber es könnte theoretisch gesehen auch Eis sein. Irgendwas, wo du sagst, da tanke ich unmenschlich viel. Spezi.
ich glaube, ich könnte for real mehr trinken als essen. Boah, das war doch auch übel der Running Gag in Düsseldorf, wo wir immer durch die Gegend gelaufen sind und immer gesagt haben, okay, wie viel könntest du davon essen?
Ja.
Wie viel könntest du davon essen? Oh, ich weiß noch, als wir mit Jan darüber gesprochen haben und der sich gar nicht festlegen konnte.
Ey, Jan hat ja Montag zweimal Nachschlag geholt beim Zocken. Also der Mann kann scheinbar auch tanken, er gibt's nur nicht zu.
Geil. Ja, das fällt mir gar nicht so leicht. Also ich habe mir generell erstmal bei eurem Talk wieder gedacht, Alter, ihr seid einfach komplett vercrackt. Ich könnte dabei nur zuschauen. Ich würde mir in keiner Form würde ich mir irgendeine Chance zurechnen. Bei gar nichts. Also wenn ihr die mal live erlebt habt, das ist nicht normal.
Ich lieb's.
Boah, ich glaube, ich würde mich einfach, weil's gut schmeckt und ich habe keinen Bock, da so ein Ekelding draus zu machen, würde ich meine Lasagne nehmen. Ich glaube, davon kann ich sehr, sehr gut viel essen. Die füllt zwar auch richtig ordentlich, aber ja, ist mir scheißegal.
Boah, Lasagne tanken ist schon sehr geil. Ich glaube, Jakob hat doch letztens auch gesagt, dass er sich bei Lasagne eigentlich nicht bremsen kann. Fühle ich aber.
Ja, das habe ich als wir bei Jakob waren, habe ich das auch gemerkt.
Nee, das ist
voll. Habt ihr euch nur förmlich gebremst?
Ja, aber 100%. Ja, Alter, vor allem Jakob hat die so geil, das haben wir, glaube ich, schon 3000 Mal hier erzählt, aber Jakob hat dann eine Lasagne gemacht, als wir bei ihm waren im Sommer oder Ende der letzten Saison. Die war so unglaublich geil. Ich hätte die wirklich die komplette Schale allein essen können, Mann.
Das ist geil. Ja, aber wirklich nice.
So, sorry, jetzt hier genug kulinarischer Talk. Wir gehen rein in Insta-Fragen.
Ja, so sieht's aus. Wir machen kleine Extended Version, wie wir es jetzt schon öfter gemacht haben. Wenn wir jetzt nicht so einen konkreten Mittelteil oder so ein konkretes Thema haben, dann ja, weiten wir die einfach ein bisschen aus. Und da fange ich mit unserem altbekannten Dom-SZ an. Wir haben den 27.11., Tobi, wir haben eben schon über Luke gesprochen.
Oh, nee.
Bist du denn schon zumindest leicht in Weihnachtsstimmung?
Überhaupt nicht. Also, da können wir gerne ausholen. Das ist nämlich interessant. Ich bin ich ein Weihnachtsmensch? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin kein Weihnachtsmensch. Ich mag an Weihnachten schon so dieses, ja, man ist mehr zusammen, man verbringt Zeit miteinander, dieses, ja, so das cozy-mäßige Zuhause sein in der Wärme und dann, wenn man rausgeht, ist kalt, aber ich verbinde mit Weihnachten gefühlt mittlerweile nur mit dem deutschen Scheißwetter. Es liegt nie Schnee, es ist dauerhaft am Regnen, es ist immer eklig kalt und ich mag es einfach nicht, mit drei Lagen rauszugehen, das gibt mir nichts. Wobei ich gestern das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt war dieses Jahr, das habe ich ganz cool gefunden. Was ist dein Go-To-Essen auf dem Weihnachtsmarkt?
Auf dem Weihnachtsmarkt? Mhm. Also auf jeden Fall was Warmes, wahrscheinlich Krebs oder so.
Ja, der Klassiker. Ich bin beim Baumstriezel. Ich liebe Baumstriezel. Es ist so geil. Ich glaube, da haben wir auch in Düsseldorf ein paar Mal drüber geredet. Für mich ist das einfach goated. Das ist letztendlich einfach nur so ein Teig, der um so ein Ding gerollt wird und dann über, ja, was auch immer, Kohle oder so angebacken wird. Und das ist wie so Stockbrot, aber halt in süß. Dann wird das so ein bisschen in Zimt und Zucker gewälzt und dann kannst du noch so Toppings drauf scheppern. Alter, ich habe mir da gestern ein Ding rein inhaliert, Paul. Das war nicht mehr feierlich. Ich habe mir einen Baumstriezel Oreo geholt. Der hatte diesen Baumstriezel an sich, der ist schon ganz ordentlich. Ich würde sagen, das ist, als würdest du zwei Krebs essen mit Nutella. Allein die Base sozusagen von diesem Baumstriezel. Dann ist da noch Zimt und Zucker drum. Und in dem Fall war dann oben, war der noch in so eine Oreo-Creme reingedippt. Und dann war noch so eine Tonne Softeis da drauf. Und dann noch eine Oreo-Soße und Oreo-Stückchen. Alter.
Ja.
Und ich hab...
Junge, das klingt wieder nach Tobi.
Er hat das Ding gleich inhaliert. Nee, mir war wirklich schlecht danach. Also da war echt ein bisschen sehr viel. Aber hey, also wegwerfen tun wir hier nichts. Das Ding wurde reingedrückt. Nur Fleisch gibt Fleisch in dem Fall, nicht? Masse muss natürlich hier reinkommen. Ja, deswegen Baumstriezel ist mein Go-To-Weihnachtsding. Und das habe ich echt enjoyed. Es war richtig kalt, aber trotzdem so nicht unangenehm kalt. Da habe ich mir diesen Baumstriezel da reingepfeffert und alle waren irgendwie gut drauf und ja, hab's enjoyed, aber ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung, wenn ich es so sagen soll.
Ja, Weihnachtsmarkt finde ich eigentlich auch sehr cool. War ich tatsächlich noch nicht, kommt wahrscheinlich dann am Wochenende, komme ich später noch drauf zurück.
Okay.
Nee, generell, kleine Shoutout noch an, also ich war immer in Oldenburg auf dem Weihnachtsmarkt, zumindest war das der nächste bei uns, wo wir eigentlich jährlich immer hingefahren sind. Mhm. Und die hatten so einen Lachs über dem Feuer gemacht. Und
geil.
Der war unfassbar teuer und die Portion unverschämt klein, aber geschmeckt hat es trotzdem. Also ich würde den nicht empfehlen zu holen, aber der war geil.
Wenn ihr stinkereich seid, so wie ein Kickbase, dann könnt ihr euch auch den gegrillten Lachs auf dem Weihnachtsmarkt bei Paul holen. Perfekt.
Echt so. Wenn ihr 30.000 Abonnenten auf YouTube habt, dann könnt ihr euch das mal gönnen.
Geil.
Ja, und daran anschließend auch direkt die Frage von Christian-HSV. Was für Adventskalender habt ihr? Und wenn ihr die bekommen habt, wenn, dann von wem?
ich habe zwei, die habe ich bekommen, aber nicht von der Dame meines Herzens, sondern von Holy.
Sponsored by Holy.
Ja, deswegen. Also, das ist jetzt keine Werbung, aber ihr könnt bei Holy Adventskalender bestellen und die sind mies geil. Also for real, die sind wirklich mies cool. Für die Leute, die mich vielleicht nicht auf YouTube verfolgen, ich bin da ja fest mit Holy verpartnert, ich liebe die Produkte. Das ist jetzt nicht gestaged, also ehrlich nicht. Ja, okay, wenn ihr es abchecken wollt.
Ich kann den Punkt aus meinem Zettel hier durchstreichen.
Holy Placement, abgehakt. Wenn ihr es abchecken wollt, ihr findet die Links überall auf meinen Social Media Plattformen oder in der YouTube Infobox und dann benutzt ihr den Code KG10 beim Checkout. Mann, das ist voll weird, hier Werbung zu machen. ja, da gibt es auf jeden Fall auch Adventskalender und da habe ich zwei von. Es gibt den Probierkalender, der ist einfach mit 24 verschiedenen Sorten. Es gibt nochmal deutlich mehr, aber einfach 24 verschiedene Sorten ist eigentlich ganz geil. Und dann gibt es noch den Squad-Kalender, der ist halt echt teuer, aber da sind halt auch so Goodies drin. Das ist dann eher so für Holy-Fans, dass du halt noch ein T-Shirt hast oder eine besondere Flasche oder eine neue unveröffentlichte Sorte und so weiter. Der ist aber schon ziemlich teuer. Und das sind die beiden, die ich bisher habe. Wie sieht's bei dir aus?
Oh mein Gott, wie geil, da gehe ich ja mal direkt auf die Website. KG10.
Das war gerade übelst komisch, hier Werbung zu machen, ich schwöre. Ganz weird.
Ja, kommen wir mal wieder zurück ins Leben hier. Ja. Ich habe einen Adventskalender von meiner Mutter geschenkt bekommen. So ein Marzipan-Adventskalender, nichts Wildes. Ich kriege eigentlich jedes Jahr einen von meiner Mutter. Und meine Freundin hat mir auch noch einen gemacht. Also kein für alle Tage, aber so für die Adventssonntage.
Selbst hat mir gemacht.
So einen Korb geschenkt, krass. Mit selbst eingepackten Geschenken und so, freue ich mich schon extrem drauf. Ich wurde für gefühlt die Hälfte der Tage schon angeteasert, was da drin sein könnte und dass ich mich freue.
Jetzt das bin ich ist übel so hyped. Ein Frauending, ich schwöre. Die schenken dir was und dann ist so, da ist übrigens, nee, ich darf's dir nicht sagen, aber du kannst dich nicht drauf freuen. Das ist nämlich das und das. Und so, oh, lieb ich, ja.
Ja, das damit bin ich ausgestattet. Und
sehr geil, selbstgemacht ist richtig krass.
Ja.
Bei mir war es, also ich weiß, wie bei dir in der Kindheit war, wir hatten immer so Stoffkalender im Flur hängen und dann in der Nacht vom, keine Ahnung was, dann 30. November auf den 1. Dezember hat meine Mom die dann immer befüllt, beziehungsweise natürlich das Christkind hat die natürlich befüllt und dann war da auch immer so crazy viel geile Scheiße drin und man hat sich jeden Morgen auf diese Tür gefreut und hat da die Sachen ausgepackt, mit in die Schule geholt. Geil. Boah.
Wir hatten auch, also ich bekomme da auch übel Nostalgie. Wir hatten immer so, meine Mutter hat 24 Schneemänner gebastelt aus so, diese Fruchtzwerg-Becher. Und die waren quasi so der Chor von dem Schneemann. Und die waren halt alle individuell, jeder sah anders aus. Und die hatten wir locker über, boah, lass mich nicht lügen, mindestens 10 Jahre als Adventskalender. Und die hat meine Mutter auch immer befüllt. Ich glaube, die waren alle schon vorbefüllt. Und da gab es noch so eine extra Schachtel, wo wir so Tickets für bekommen haben. Und wirklich, die Dinger, ich habe bei meiner Mutter schon, ich glaube, jedes Jahr melde ich wieder ein neues Patent an, wenn ich irgendwann mal selbst Kinder habe. Ich brauche diese Stehmänner. Weil das ist so ich cool. Kann nicht ohne.
Das ist so cool, ohne Spaß. Safe. Ich finde sowas aber sauschön. Also um Gottes Willen, also selbst einfach so ein Kalender, den man, so ein Schokokalender, so der Klassiker, wenn man das mag, dann ist das auch cool. Aber so, ich finde Adventskalender ist irgendwie was, da kann man schon wenn man jemanden echt gern hat, da auch gerne was selber machen. Das ist schon was sehr, sehr Cooles. Das ist auch eine geile Geste und die Weihnachtszeit ist sowieso, also wir haben ja gesagt, wir haben tatsächlich 10% Frauenanteil im Podcast, Paul. War dir das bewusst?
Ich glaube schon. Wahrscheinlich treibt meine Freundin den jetzt hoch.
Alle Freundinnen promotet hier. Ich finde das ehrlich krass. 10% ist viel. Also ganz liebe Grüße auch an unsere weiblichen Zuhörerinnen an der Stelle. Weil ich wollte gerade sagen, für unsere 99% Männeranteil hier, falls ihr eine Freundin habt, macht der mal einen Adventskalender selber. Trust me, das ist der größte, das ist ein absoluter Gamechanger. Noch viel mehr als die Spieler, die wir später nennen werden. Das kommt immer richtig krass an.
Ja, das sowieso. Also und besser als unsere Spieler kann es ja eigentlich so sein.
Hey, letzte Woche Scorer-Garantie, alle drei gehittet. Kommen wir später zu.
Selbstverständlich. Kommen wir später zu, aber wir kommen auch jetzt schon zum Thema Fußball. Also Laura, du kannst jetzt den Podcast wieder abschalten. Und zwar von Finn.fmm. Alter, ich habe letztes Mal hat er mir schon geschrieben, dass ich seinen Namen vergessen habe vorzulesen. und jetzt
weiß
jetzt du, warum. Ich mir komplett. Der hat uns ein DM geschrieben und ich lese dir einfach mal komplett vor. Sonst fasse ich das eigentlich immer zusammen, aber ich glaube, der Kontext ist das cool. Er hat geschrieben, wenn ihr Fußballer wärt, wo würdet ihr eure Karriere ausklingen lassen? Bei den Saudis, USA, Südamerika wie Marcelo, Japan wie Iniesta und Poldi es gemacht haben oder doch ganz woanders hin? Top-Ligen-Vereine gehen nicht. Zweite Liga würde auch gehen, aber ist ja langweilig. Mhm. Bei jedem Verein bekommt ihr aber gleich viel Geld bzw. gleiche Vertragsbedingungen. Also in welches Land würdest du dich absetzen, wenn du nicht in einer Top-5-Liga deine Karriere ausklingen lassen darfst?
Boah, ich fänd, glaube ich, den... Man geht aus der Kreisliga hoch bis zum Profi und geht dann langsam wieder runter, Weg übergeil.
Echt, du würdest in Deutschland bleiben?
Ja, safe. Ja. Ich bin nicht so der... Also so alles, also der ganze asiatische Raum gibt mir gar nichts. Wenn, dann MLS. MLS finde ich selber ganz cool. Brasilien stelle ich mir auch sehr krass vor. Aber ich glaube, ich würde lieber so, keine Ahnung, aller Lars Stindl von Gladbach dann zurück zum KSC gehen. Und wenn es da nicht mehr läuft, nochmal eine Klasse runter. Und wenn es da nicht mehr läuft, nochmal eine Klasse runter. Weil, das passt perfekt, Paul. Ich hätte heute eine Einstiegsfrage vorbereitet gehabt und danach kannst du auch deine Antwort geben. Wie stehst du zum Thema Career End on a High? Also wenn du, ich habe irgendwie das Gefühl, die Fußballer heutzutage wollen die Karriere immer am besten Punkt beenden. Und ich kann direkt meine Meinung sagen. Ich finde, das ist das Affigste und Dümmste, was es gibt. Warum muss die Karriere an einem geilen Punkt aufhören? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn eine Karriere einfach so ein bisschen ausklingt. Ich habe das Gefühl, das wird dann immer medial total zerrissen. Ja, aber ist doch normal, wenn du 40 bist. Natürlich kriegst du da nicht mehr so geil. Aber ich finde zum Beispiel wirklich nur Respekt für diesen Mann. Meiner Ansicht nach habe ich auch schon öfter gesagt, der beste deutsche Fußballer aller Zeiten, wirklich auf all time, Toni Kroos. Ich check's nicht. Der hätte einfach noch 3 Jahre irgendwo geil, spaßmäßig kicken können. Warum muss man dann auf so einem geilen Punkt aufhören? Also ist nur meine persönliche Meinung, das kann jeder anders sehen.
Ja, ich kann's verstehen. Vielleicht ist man auf eine Art auch einfach so übersättigt, dass man einfach das Gefühl hat, okay, jetzt erstmal wirklich Pause und einfach aufhören mit Fußball erst für eine gewisse Zeit. Gibt ja auch Leute, die dann gar nicht mehr spielen. Ich verstehe das dann auch nicht so richtig, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man 15 Jahre seines Lebens 100%, 150% Fußball gibt, dann kann man, glaube ich, am Ende der Karriere, je nachdem, wie lange sie gegangen ist, auch mal sagen, okay, wirklich, ich habe die Schnauze voll, ich kann das alles nicht mehr sehen. Und ich meine, Toni Kroos, wenn wir das bei dem Beispiel bleiben, hat ja seine Karriere on a high beendet. Mhm. Aber ja, allein durch die Icon League und so weiter und auch durch den Podcast und so, er ist ja noch immer komplett im Thema mit drin. Also vielleicht ist dann einfach nur dieses Gefühl, selbst zu spielen, nicht mehr so groß. Aber das Interesse am Fußball ist ja nach wie vor vorhanden. Egal, ob man jetzt als Experte ins Fernsehen geht oder halt so eine Liga organisiert oder auch mit seiner Toni-Kroos-Stiftung. Ich verfolge das so ein bisschen, dass er da ja auch immer mit involviert ist und bei diesen Trainingscamps dabei ist und so. Mhm. Ich glaube, das kann jeder auf seine Weise so ein bisschen interpretieren. Aber komplett mit Fußball nichts mehr zu tun danach, finde ich komisch. Das hat so ein bisschen Vibes, als hätte man das alles irgendwie nie gewollt und nie geliebt und keine Ahnung, hat sich mit dem Fußball so ein bisschen verbrannt.
Ich finde, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. So dieses, okay, hat man danach noch Interesse, irgendwie im Fußballbereich drinnen zu bleiben? Ich verstehe voll deinen Punkt. Ich glaube, da wäre ich noch so ein bisschen anders gestrickt, würde sagen, nö, kann ich schon verstehen, wenn du da lange drinnen warst, dass du danach sagst, ey, ich kann das alles nicht mehr sehen. Es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel Rafa Varane, der auch mit 34 oder so Karriere oder sogar noch früher Karriere beendet hat jetzt dieses Jahr, aber gesagt hat, das liegt nicht daran, dass ich meine Karriere, dass ich alles erreicht habe so mäßig, sondern einfach, weil die Belastung mittlerweile so hoch ist, ich kann das nicht mehr so. Ich kann das sowohl körperlich als auch mental nicht mehr. Das ist für mich was ganz anderes. Mir ging es einfach nur darum, dass es ja wirklich echt viele Trainer, Spieler etc. gibt, die quasi schon gefühlt so fanatisch darauf sind, dass die Karriere nicht am Ende ausklingt, sondern dass man die Karriere an einem hohen Punkt beendet. Und das checke ich einfach nicht. Weil ich finde es 0,0 schlimm. Jetzt, wie gesagt, Toni Kroos hat noch andere Dinge gehabt, aber wie geil wäre das bitte, wenn der jetzt nochmal, was weiß ich, der würde jetzt nochmal ein Jahr bei Leverkusen zocken und dann nochmal 2 Jahre zweite Liga oder dann noch in die MLS gehen und dann irgendwann hier noch dritte Liga so ein bisschen rumdümpeln. Wäre doch voll geil. Ich weiß nicht. Ich finde halt so dieses Maxim, dass man am Ende seiner Karriere so ein krasses Achievement gehabt haben muss, finde ich einfach schwachsinnig. Ich finde so ein Auspendeln einfach voll geil.
Ja, das stimmt schon. Aber da ist auch jeder Körper auch irgendwie anders. Ich weiß nicht, ob besonders bei Toni Kroos, ob da er hat ja auch immer selbst gesagt, sein Körper gibt so langsam die Geister auf. Ich meine, er hat ja auch viel bei Madrid dann auf der Bank gesessen und in den Nationalmannschaftsspielen hat man ja auch gesehen, okay, irgendwann ist wirklich Limit erreicht und ich glaube, das ist bei ihm rein körperlich vielleicht ein bisschen früher erreicht als jetzt bei anderen in seinem Alter. Wenn ich an Thomas Müller denke, ich habe das Gefühl, der könnte jetzt noch 120 Minuten spielen, ohne ausgewechselt werden zu müssen.
Ja,
ich glaube, da ist einfach jeder unterschiedlich, aber ich würde auch den Weg so wie du bevorzugen, so eine Stindl-Halstenberg-Richtung irgendwie, dass man noch ein bisschen Spaß hat in der zweiten Liga.
Back to the roots, Mann, das ist so cool. Sagen wir jetzt einfach mal, ich würde gescoutet werden hier vom glorreichen FC Dippenweiler, von, was weiß ich, Alemannia Aachen und würde da noch 3 Jahre zocken, würde dann ein Angebot aus der zweiten Liga bekommen, dann erste Liga, bla bla bla. Und dann bin ich irgendwann 37 und merke, okay, auf diesem ganz, ganz hohen Niveau bringe ich es nicht mehr. Aber wenn ich jetzt zu Aachen zurückgehe, dann in die dritte oder je nachdem vierte Liga, I don't know, wo die dann sind, ist ja auch egal. Und ich kann denen nochmal 1 bis 2 Jahre helfen, ist doch übertrieben geil. Auch diese Wertschätzung, die man dann da genießen wird, weil man kennt das ja selber, wenn dann so Spieler von kleineren Vereinen wechseln, haben die ja trotzdem bei der anderen Mannschaft, kommt natürlich darauf an, wo sie hingehen, aber in den meisten Fällen ein super hohes Standing und sind da übelst beliebt und diese ganze Fanbase liebt dich und ist einfach stolz auf dich, wie so ein Sohn, der es einfach erreicht hat. Und dann kommst du irgendwann nochmal dahin zurück. Das ist für mich der Traumweg. Wenn das möglich wäre, wäre es das Beste, was es geben könnte. Und wenn ich das nicht hätte, wenn ich nicht hier so einen heimatverbundenen Verein hätte, dann wäre ich, glaube ich, der MLS-Guy. Weil MLS einfach, du verdienst einen Haufen Kohle, du bist in den USA, wo ich unbedingt irgendwann mal hin will, so. Das ist schon geil.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde mich da, glaube ich, auch eher, also ist natürlich auch übel abhängig von anderen Menschen. Also davon mal ganz ab, dass man ja nicht einfach sagen kann, okay, ich spiel jetzt USA und was ihr macht, das ist mir egal, falls man Familie hat und so weiter. Aber ich sehe mich, glaube ich, auch tendenziell, wenn es nur um mich geht, auch bei so einer Entscheidung wie bei Poldi oder Schweinsteiger oder so in diese Richtung.
Ja. Imagine, du wärst bei Bremen ausgebildet worden, dann ist hier unser Flügelflitzer Paul, geht zu Real Madrid, schießt alles mit Kylian Mbappé zurück, dann bist du irgendwann 36 und gehst dann nochmal zu Bremen zurück und hilfst dir nochmal 1-2 Jahre. Das ist doch das Geilste, was es gibt. Ich glaube, wir haben schon mal über unsere perfekte Fußballerkarriere geendet und da waren unsere Antworten recht ähnlich, ja. Geil.
Ja. Da wäre ich auch am liebsten das Vereinsidol. Ja, Mann. Like, keine Ahnung.
Und dann bei dem Verein, wo du groß geworden bist, dann die Karriere beenden. Im Stadion, Lichtershow, kriegst noch so ein Trikot eingerahmt. Oh mein Gott, besser geht's nicht. So. Ja, jetzt habe ich hier deine Frage komplett gecrashed, wir machen mal weiter.
Ja, wir machen mal weiter mit Frage Nummer 4 von Christoph Pedal. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir das schon mal beantwortet haben. Aber was war dein höchster Overpay in Kickbase und hat er sich am Ende ausgezahlt? Und wenn das jetzt eine Story ist, die du schon 50.000 Mal erzählt hast, dann nimmst du den nicht. Overpay danach.
Ich glaube ehrlich nicht.
Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, aber ja.
Ja, ich glaube, ich habe noch nie bewusst darüber nachgedacht. Also das teuerste oder das meiste, was ich jemals für einen Spieler ausgegeben habe, waren 78,9 Millionen für Robert Lewandowski in der ersten YouTube-Saison. Ja. Das war definitiv das meiste, was ich jemals für einen Spieler ausgegeben habe, zu 100%.
Das überlege ich, wie viel. Zu 100% gelohnt?
Ja, müssen wir nicht drüber reden. Der war mit Abstand der Beste. Das war, die 40-Tore-Saison war zwar die erste YouTube-Saison, aber da habe ich noch in meiner Homie-Liga gespielt. Aber damals auch mit dem Lewandowski-Ding bin ich auch Meister geworden, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das waren aber, glaube ich, so 18 Millionen Overpay, weil Levi war immer jemand, der an den 60 gekratzt hat in Kickbase. Er war mit Abstand immer der teuerste Spieler. Ja. Habe ich ihn mal mehr als 18 Millionen overpaid? Ich weiß nicht. Also ich lasse jetzt mal so diese, ich nenne es jetzt mal Joke-Transfers am Ende der Saison aus, wenn, keine Ahnung, dann kommt irgendwie ein krasses nee, Matchup.
Drin lassen.
Ja, dann kommt die irgendwie ein Bochum 2 Millionen Spiel auf dem Markt und man bezahlt 15, weil du halt weißt, okay, es ist der letzte Spieltag und ich kann mit dem Geld gerade eh nichts mehr anfangen. Noch was anderes. Nee, ich glaube, Lewandowski war der teuerste, den ich jemals gemacht habe und er hat sich natürlich auch mit Abstand gelohnt. Und der zweiteuerste war dann wahrscheinlich, nee, ich glaube sogar der wahrscheinlich teuerste rein vom Overpay war dann Joshua Kimmich in der zweiten YouTube-Saison, wo ich auch 79 bezahlt habe oder so und er hat aber einen Marktwert von nur, in, ich glaube, 50 oder irgendwie sowas in der Art.
Ja. Ja, also bei mir ist die Story obvious. Ja, Sadio Mané war mein teuerster
Overpay. Das ist so krass, Mann.
Der, also ich brauche nicht drüber reden, dass sich der nicht besonders ausgezahlt hat. Ich weiß gar nicht, wie viel. Also ich habe 89 bezahlt zu dem Zeitpunkt.
89?
Ja. Ich hatte ja die übelste Panik, dass ich keinen mehr bekomme. Ich war in einem Film, den hast du noch nicht gesehen.
Wow, du holst mich gerade ab, daran kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass das 89 Millionen waren. Junge.
Ja, dass ich überhaupt in der YouTube-Liga überlebt habe, ist ein Wunder.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie viel der da wert war. Wahrscheinlich auch.
Kam, glaube ich, knapp 40 in die App. 40, 45.
Ja, also nee, komplett
Quatsch, krank. Nevermind, der war 50 wert. Der wurde richtig hoch eingeschätzt, ja.
Ja, also richtig krank, das möchte ich auch nicht so lange drüber reden. Was danach der zweite war, weiß ich gar nicht genau. Ich denke mal, das war einer meiner Kimmich-Käufe. Ich glaube nicht, dass ich
andere ja, nicht dieses Jahr. Mehr. Dieses Jahr war ja, wobei waren auch nee, 20 Millionen, nicht. Aber
ja. Nee, dieses Jahr war das ja, 20 Millionen?
Der war 40 wert, der war nur 40 wert, der war doch ultra cheap am Anfang der Saison.
Ja, ich habe ihn für 56 ihn geholt. Okay.
Ich dachte 59, ja.
Ja, und ich glaube, in der ersten YouTube-Ligensaison war es auch Kimmich wahrscheinlich. Aber, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich ihn da gekauft habe. Nicht viel weniger als dein Lewandowski, glaube ich.
Boah, das ist so lange her, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Das ist wirklich so lange her.
Das ist verrückt lange her, ja.
Nee, weiß ja, ich echt auf nicht jeden Fall, der hat sich ausgezahlt. Über Mané rede ich nicht mehr.
crazy, Mann. Die Story habe ich schon komplett verbannt aus meinem Kopf. Ja, gar nicht mehr dran gedacht.
Wurde auch erst wieder dran erinnert, als ich die Frage gelesen habe. Kommen wir zu Frage 5 oder auch zur letzten Frage. Auch wieder von Christian-HSV, der 2 per DM geschickt hat. Und wir haben ja schon mal über den perfekten Trainer-Style gesprochen. Ne? Mhm. War das, ich glaube, letzte Woche war das. Weißt du noch, auf wen wir uns geeinigt haben?
Trainer-Style? Ach so, hier, Outfit-mäßig.
Ja, genau. Haben wir uns auf Company geeinigt?
Ich habe Company gesagt, du hast Alonso gesagt.
Ja, jetzt bauen wir uns den perfekten Trainer und du musst jetzt gut zuhören.
Mhm.
Wir haben 5
Ich öffne Kategorien schon mal mein Tablet zum Zeichnen.
Ja, oh Gott. Also wir haben 5 Kategorien, aus denen dieser Trainer bestehen wird.
Hau raus.
Erster Spot ist Erfahrung.
Ja.
Also einfach, ja, die reine Trainererfahrung, ich glaube, das ist selbsterklärend. Zweitens, die Außendarstellung, also wie er rüberkommt in Interviews, PKs und so weiter.
Alter, das wird ja richtig deep, hier Hilfe.
Ja, das wird richtig deep. Drittens ist, wie gesagt, der Style, den haben wir ja schon abgehandelt.
Mhm.
Müssen wir uns gleich nur noch einigen. Viertens, Sympathie. Also, wen magst du am liebsten, wen findest du am coolsten?
Ja.
Und als fünftes, das taktische Fußballverständnis.
Okay, ich nenne Ball Knowledge.
Oder so. dann verstehst du das auch am Ende. Ja. Nicht, dass da noch taktisches Verständnis steht. Also
nicht, dass da ein deutsches Wort steht, das würde Lisa hier nicht checken.
Dann weißt du nach der Folge schon gar nicht mehr, was du damit überhaupt meintest.
Okay, verrückt. Also erstmal krasse Frage. Das ist
ja, halt fand so ich auch nice.
Sehr abstrakt, beziehungsweise sonst denken wir halt viel über Fußballer nach, aber über Trainer haben wir das bisher echt selten gemacht.
Ich würde sagen, wir grenzen das aber für Bundesliga-Trainer. Oder die aktuellen Bundesliga-Trainer.
Ja, auf jeden Fall. Immer. Fragen bei uns sind immer Bundesliga-driven, das muss so sein. Wir heißen nicht ohne Grund der Kickbase und Bundesliga-Podcast. ja, also, ja. Wir fangen an mit Erfahrung. Wer aus der Bundesliga jetzt so die meiste, beste Erfahrung. Jetzt halt die Frage, ich persönlich würde lieber jemanden nehmen, kein Scheiß, der 2 Jahre Champions League gemanagt hat oder 2 Jahre eine Champions League Mannschaft gemanagt hat, als zum Beispiel Frank Schmidt. Weil Frank Schmidt hat einfach eine Dorfmannschaft zum Bundesligisten und Conference-Ligisten gerade gemacht. Aber ich würde trotzdem, glaube ich, jemanden nehmen, der Erfahrung auf europäischem Level hat. Das ist halt ein interessant, wo man halt diesen Strich zieht.
Ja. Wir haben einen riesen Gap natürlich, weil ich finde, keiner von den Champions League Trainern ist jetzt wirklich besonders erfahren oder so weit, dass ich sagen würde, okay, der bringt das komplett mit. Mhm. Und ich glaube, dass Frank Schmidt da trotzdem den Edge hat mit der langen Zeit. Und ich glaube, das geht dann auch einfach ich würde es auch so interpretieren, auch den Umgang mit Spielern, irgendwie jede Situation erlebt zu haben und so weiter. Besonders auch rein emotional, Highs und Lows. Ich glaube, da alles mitzumachen ist auch sehr, sehr viel wert. Und das sticht, glaube ich, die reine internationale Erfahrung, die er ja mittlerweile auch hat, ein bisschen raus. Also bei Erfahrung wäre ich bei Frank Schmidt.
Ich würde Marco Rose nehmen, tatsächlich. Aber ich
glaube... Das ist dein Ranking. Du darfst das entscheiden. Ich gebe nur meine
wie sagt Ach so, man, meine nee, komm, dazu. Lass zusammen machen. Das ist viel lustiger.
Aber ich weiß nicht, ob wir uns einigen können.
Doch, wir nehmen Frank Schmidt. Fertig, weiter.
Okay. Okay.
Sehr gut. Du weißt, ich bin keiner, der diskutiert. Ich nehme das gerne an hier. So. Erfahrung nehmen wir Frankie Schmidt. Dann Außendarstellung. Ich finde, da gibt es einige, die wirklich cool sind.
Lucien Favre.
Wer gefällt mir am besten? Das Ding ist, wir können ja jeden auch nur einmal nehmen. Gehe ich mal stark von aus, sonst macht es ja auch keinen Sinn. Ich finde Hoeneß überkrass, was Außendarstellung angeht. Aber Hoeneß hat auch krasses Ball-Knowledge. Ich glaube, also ich finde trotzdem, es gibt kaum einen Trainer, der so geil authentisch ist und gleichzeitig irgendwie so, der ist so das perfekte Hybrid aus allem. Der ist einfach, auf einer Pressekonferenz willst du einen Sebastian Hoeneß da sitzen haben. Ich bin bei Hoeneß.
Kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also ich habe auch einfach zu wenig Pressekonferenzen geschaut. Die einzigen, die ich immer schaue, sind die von Bremen. Und Ole Werner ist so unauffällig und so.
Oh nee, den will ich nicht. Der gibt mir halt so dieses hyperaktive Image. Nee.
Wer hat das hyperaktive Image?
Ole Werner.
Ernsthaft?
Ja. Nicht bei PKs, aber auf dem Platz, also am Trainingsfeld, am Spielfeldrand.
Oh echt? Also
unnormal. Der ist für mich so ein Rumpelstilzchen.
Oh, finde ich überhaupt nicht. Das aber den werde ich in den Kategorien auch nicht so richtig unterbekommen, weil er, glaube ich, nicht so im Rampenlicht steht. Aber Hoeneß bin ich dabei.
Top. Hoeneß ist notiert. Dann haben wir Style. Was haben wir jetzt gesagt? Ja. Company oder Alonso, ne?
Ja, darfst du dir von mir aus aussuchen.
Company hat bei mir gleich einen sehr, sehr dicken Stein im Brett bei Sympathie, deswegen werde ich ihn jetzt nicht nehmen und gehe mit Xabi Alonso.
Sehr gut.
Okay. Dann Sympathie. Ich habe schon gespoilert. Also bei mir ist straight up Vincent Kompany. Ich finde, dass es kaum jemanden gibt, der so sympathisch ist in der Bundesliga, den ich jemals da gesehen habe wie Vincent Kompany.
Ja, verständlich. Also da fehlt natürlich leider so ein Streich jetzt.
Auch sehr den krass, ja.
Hätte ich da auf jeden Fall genommen. Auch wenn ich Julian Schuster auch übel sympathisch finde.
Aber das ist mir ein bisschen zu ernst. Aber ich bin auch so ein Mensch, bei mir ist Sympathie gefühlt immer damit gekoppelt, dass jemand viel grinst. Und Kopf ist so eine Grinsebacke. Aber nicht nur bei so Fußball, sondern in Real Life auch. Also ich finde jemanden grundsätzlich sympathisch, wenn er viel lacht und viel grinst. Dann ist bei mir direkt, okay, der ist cool, ist ein cooler Dude.
Ja, da sind so ein paar andere Trainer eher nicht so in die Richtung. Oder eigentlich fast gar keiner, wenn ich so drüber
nachdenke. Ja, deswegen. Und Company-Interviews, jedes Mal, ich habe immer so einen Schmunzeln auf dem Backen, weil der redet immer so, als wäre er einfach glücklich da zu sein. Der ist immer lieb, der versucht immer alles zu pushen. Ich liebe Company, Mann. Bester Mann.
Dann gehen wir mit Company.
Geil. Ball Knowledge. Auch schwer. Also.
Auch schwer.
Wir hatten theoretisch gesehen noch Marco Rose weiterhin, den ich schon sehr stark finde. Rein vom taktischen Verständnis ist aber zum Beispiel auch ein Blessin extrem stark, beziehungsweise gefällt mir einfach sehr, sehr gut. bei St. Pauli. Man, finde, man merkt auch ein bisschen, dass das, also klar, die Mannschaft ist so ein bisschen Hürzler geprägt, aber ich finde, Blessi macht da auch einen guten Job. Wen habe ich noch gerade im Kopf?
Also ich wäre, glaube ich, auch bei Alonso. Also
den haben wir schon bei Style, das ist das Problem.
Ach ja, stimmt. Aha. Stimmt, den haben wir schon.
Wir hätten theoretisch noch Marco Rose, der, wie gesagt, auf jeden Fall einen Shout hat. Hasenhüttl kann ich nicht, auf gar keinen Fall. Sioane kann ich auf gar keinen Fall.
Was mit Topmöller?
Findest du, der ist taktisch also, so gut?
Ja, gut, woran macht man das fest, ne? Mm. Also, ich würde am ehesten sehen, wie eine Mannschaft auf den Gegner eingestellt ist, wie, genau. Wie oft. Also, für mich sind die besten Trainer, die nicht unbedingt irgendwie, wie jetzt hier Kiel am letzten Wochenende in der 30. Minute das ganze System über den Haufen werfen müssen oder so.
Das, also, sie ist Torhof, dein Mann.
Nein, nicht unbedingt, aber okay. Ich denke auch besonders an so Mannschaften, die halt nie irgendwie so komplett überrascht werden vom Gegner, die irgendwie komplett untergehen und ausgespielt werden. Und ich weiß nicht, da ist Frankfurt für mich besonders die über die Stabilität und alles auch relativ weit vorne, finde ich zumindest.
Ja, ich habe auch gerade noch mal so ein bisschen überlegt, Frankfurt hat auch schon mit so die coolsten kleinen taktischen Veränderungen. Also zum Beispiel auch am Wochenende des habe ich auch im Montags-Podcast so ein bisschen besprochen, wie Topmöller Tuta einsetzt, also quasi so als Hybrid-Sechser-Slash im Aufbau in der Dreierkette mit drin, dann die Außenverteidiger weiter nach oben schiebt. Haben wir echt selten in der Bundesliga, dass Trainer da so viele coole kleine taktische Kniffe einbauen und das aber auch variieren. Also ich meine, Nene Brown war am Anfang der Saison, hat ja gar keine Rolle gespielt, Collins macht ja gerade einen Riesenjob, obwohl Christensen fehlt. Also der passt auch viel an und wie du sagst, auch auf den Gegner teilweise dann sehr gut angepasst. Jetzt auch zum Beispiel am Wochenende gegen Bremen, du hast das Spiel mit Sicherheit auch gesehen.
Nein, leider nicht.
Echt nicht? Okay,
das einzige am Wochenende, was ich nicht gesehen habe.
Was er gemacht hat, was ich ultra interessant fand, der hat 3-gegen-3 Manndeckung gespielt mit allen drei Innenverteidigern gegen die drei Stürmer von Bremen oder die drei Offensivspieler. Das heißt, bei Duxch war Robin Koch fest drinne, bei Arthur Theat war auf der Schmied ist eher schwer positionell zu greifen, aber wenn Schmied vorne steht, war er meistens bei Theat und dann Grüll wurde eingefangen, in Anführungszeichen, von einem Tuta. Oder Tuta hat sich dann viel auf Schmied fallen lassen und dadurch waren die halt dauerhaft so unter Druck, dass sie nicht anspielbar waren und dadurch konnten super viele Angriffe von Bremen sofort im Sand erstickt werden. Und das war irgendwie ein geiles Mittel, vor allem, wo man es dann wirklich gesehen hat, dass es nicht nur Zufall war. Es gab zwei, drei Situationen, wo Duxch sich nahezu Richtung eigene Vierer- oder Dreierkette im Aufbau fallen gelassen hat und da stand plötzlich Robin Koch bei dem. So im offensiven Angriffsdrittel, weil er wirklich, die haben Press Mann gegen Mann gespielt und das siehst du echt selten mittlerweile, weil eigentlich alles mit dem Raum verteidigt wird. Ey, ist schon valid call, der Topmöller gefällt mir. Wir nehmen Topmöller, das ist echt cool.
Ja, du hast auch schon gesagt, er schafft halt auch die Spieler, die er hat, richtig gut einzusetzen.
Auf jeden Fall.
Man hat gedacht, okay, zweite Reihe, keine Ahnung, die kommen alle mal rein und es gibt irgendwie so eine Stammelf, die irgendwie funktioniert, aber du hast die Personalien schon angesprochen mit Collins, Brown und ich finde auch ein Knauf zum Beispiel, sind auch so Kandidaten, die echt richtig gut eingesetzt werden. Oder auch das Mittelfeld, wo man ja auch keinen festen, ja, was heißt, ein Plan ist ein falsches Wort, aber ja, keinen festen Mannschaftschor hat, irgendwie mit Larsson, mal spielt Götze, mal spielt Skiri und so weiter. Mhm. Das macht ja schon wirklich richtig gut aus, die Spieler so einzusetzen, wie sie am besten funktionieren.
Ja. Gehe ich voll mit. Auch dass jetzt, wie zum Beispiel, wie eben gesagt, so ein Collins und ein Brown da jetzt problemfrei reinkommen, obwohl die eigentlich das ganze Jahr über am Anfang gar keine Rolle gespielt haben, ist schon stark, kann man auf jeden Fall sagen. Ja.
Nice. Kann man mitgehen.
Yes, sir. Sind wir durch mit Insta?
Sind wir durch.
Sehr, sehr geil. Dann würde ich sagen, gehen wir natürlich wie immer rein in unsere Preview-Show und starten wie immer rein mit der. Das ist so dumm, Alter. Ey, das bleibt den Leuten so im Kopf, obwohl es eigentlich die dümmste Scheiße ist, Mann. Ich werde voll oft darauf angesprochen. Ohne Spaß. Wenn ich mit irgendjemandem über den Podcast rede, kommt immer, ja, immer dieses Preview-Show. Warum auch immer, Alter. Ist so dämlich. Okay.
Ich sehe dich irgendwann mal random am Stadion so jemanden treffen, der deine Videos schaut. Hallo, Legend. Tobi. Und herzlich willkommen zur Preview-Show.
Ist das scheiße. Okay, also. Fanshows Podcast, Scorer-Garantie. Wir hatten 3 von 3 Hits. So, ihr habt zwar 2 obvious Calls genommen mit Kane und Würz, aber die müssen auch erstmal einen Hit haben. Ich bin mit Chris Führig gegangen, der dann auch so einen Laserball da reingescheppert hat. Und damit haben wir, wie gesagt, 3 von 3 Hits. Es steht insgesamt 8 Punkte für Jakob, 6 für Paul, 5 für mich. Also wir sind gerade auf einem positiven Trend hier im Gesamterkenntnis. Jakob hat jetzt 4 Wochen in Folge 0 gehabt und hat jetzt mit Kane mal wieder gehittet. Bei dir ist aus den letzten 5 Picks, dann haben 4 gehittet und bei mir aus den letzten 5 Picks 3. Also wir sind da, wie gesagt, auf einem guten, positiven Weg. Yes. Da Jakob nicht da ist, darf er natürlich beginnen und seine Scorer-Garantie raushauen.
Ja, die hat er mir per WhatsApp geschickt und das war ein geiles Wortspiel. Nimmt der Patrick Schick.
Ach, ist das scheiße, Digga. Ich wusste es. Ich will auch mal anfangen, Mann. Es ist so kacke. Jakob nimmt immer die Sachen weg. Da war was drin. Ich hatte auch Patrick Schick, logischerweise. Dann nehme ich jetzt meinen, den ich eigentlich letzte Woche schon nehmen wollte. Ich nehme Leon Goretzka. Gegen den BVB. Nickt der einen ein.
Oh, das ist interessant, okay. Mhm. Würde ich nehmen, sagen wir mal so. Ja. Und
Mann, Jakob nervt. Es ist so kacke.
Obwohl er nicht mal da ist. Ja. wir haben danach noch ein bisschen geschrieben. Ich habe ihm auch noch meine Championship rübergeschickt, auf die wir später natürlich auch noch eingehen. Und er hat gesagt, okay, du nimmst safe den oder den. Und dann hat er geschrieben, du machst morgen sowieso spontan Irvine und grüßt mich dabei. Deswegen schöne Grüße an Jakob. Ich nehme Irvine.
Let's go. Ist das geil.
Also ich wollte eigentlich Šeško oder Openda nehmen, weil Šeško in der Champions League nicht gespielt hat und Openda safe startet und Wolfsburg halt Arsch ist. Aber ich nehme Irvine. Wann soll ich ihn sonst nehmen?
So sieht's aus.
Ich habe so Bock, dass er trifft. Der hat safe den höchsten XG bei Pauli.
Ich glaube auch.
Der hat noch kein Tor geschossen, oder?
Zwei Assists hat er auf jeden Fall gemacht. Der hat aber schon echt einige Chancen versiebt. Also der kommt in eine richtig geile Situation rein. Der wäre auch letztes Jahr einer der Topscorer bei St. Pauli gewesen. Ich muss mir das dringend angewöhnen. Ich werde immer geflamed in den Kommentaren. Bei St. Pauli absoluter Topscorer gewesen. Mal sehen. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das ist ein geiler Pick. Gefällt mir. Ich habe auch überlegt, einen Pauli-Spieler zu holen, aber ein St. Pauli-Spieler natürlich. habe mich nicht getraut. Okay.
Nee, dann nicht.
Geil. So. Mein Schick fuckt mich richtig ab, ich schwöre. Den hätte ich richtig gerne an dem Wochenende gehabt. Weiß nicht warum.
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich den. Also, ich habe auch drüber nachgedacht, natürlich, bevor Jakob mir das auch geschickt hat, aber.
Weil mein Gedanke war halt, ich finde den auch gar nicht so geil. Das habe ich aber auch gesagt, da ich da so ein bisschen vorsichtig wäre. Aber der ist halt jetzt gerade heiß. Der hat in der Champions League getroffen, der hat in der Bundesliga den Hattrick gemacht. Das heißt, am Wochenende wird der richtig heiß sein und dann kühlt es meistens bei dem brutal wieder ab und dann macht er wieder 5 Spiele in Folge gar nichts. Und das ist jetzt eigentlich noch das perfekte Wochenende, um jetzt einmal mitzunehmen. Aber naja.
Ja. Tja, was soll man machen? Jakob hat ihn gepickt. Da kann man jetzt nicht mehr hinterher trauern. machen wir weiter mit den Matchups, würde ich sagen.
Yes, sir.
Und ja, ich glaube, ich fange einfach mal an.
Mach du mal gerne die Reihenfolge jetzt. Ich mache dann nächste Woche.
Ja, genau. Wir fangen an auf Platz 9. Generell einmal vorweg, gefühlt schwieriges Wochenende.
Safe, 100% gehe ich mit.
Also es spielt ganz viel auswärts, was ich schon mal nicht so cool finde, was ich irgendwie favorisieren würde. Wenig Heimspiele, die ich richtig geil finde. Dann noch ein Topspiel und so weiter. Ist ein bisschen kompliziert. Auch unten kann man das, glaube ich, noch ganz anders ordnen. Ich fange trotzdem an mit Mainz gegen Hoffenheim.
Sticht.
Als mein schwächstes Matchup. Mainz spielt zu Hause. Ich finde Mainz, glaube ich, gerade ein bisschen unattraktiver als Hoffenheim, da durch den Trainerwechsel doch scheinbar ein bisschen was in Bewegung gekommen ist. Hoffenheim spielt aber auswärts. Gut, Heimspiel wäre jetzt auch nicht so viel anders, aber ja, keine Ahnung. Ich an der Stelle nochmal für Jakob. Ich mag Hoffenheim auch nicht. Wollte ich nochmal nach der letzten Folge nochmal erwähnt haben. Das ist so geil, wie er das jede Folge erwähnt.
Jedes Mal, wirklich, jedes Mal.
Ich hätte mir so gewünscht, dass ihr die Folge einfach nennt, Jakob mag Hoffenheim nicht oder so.
Ich habe schon gesagt, wenn wir unseren Namen in den Titel packen, gucken die Episoden keiner, warum auch immer. Ich glaube, die Leute mögen uns einfach nicht.
Ja, dann schreiben wir, Jakob ist nicht dabei, dann hören alle rein. ja, Mainz gegen Hoffenheim, auch an 9 bei dir. So, hast du noch was hinzuzufügen?
Was soll ich dazu sagen? Das ist das größte ausgeglichene Matchup, 1-1-Potenzial, sein Urgroßvater an dem Wochenende. Noch dazu beide, also Mainz ist nicht wirklich attraktiv, was Kickbase-Punkte angeht, spielen zu Hause, wo sie eigentlich immer ganz cool sind, aber Hoffenheim hat gerade einen ziemlich positiven Aufschwung unter Ilzer. Da kann schon ein bisschen was passieren. Im Sinne von, ich glaube, da werden beide Mannschaften ein Tor machen, es geht 1-1 aus und Katastrophe für Kickbase. Deswegen, nö, mehr gibt's da nicht zu sagen.
Sehr gut. Gehen wir direkt weiter zu meiner Nummer 8. Das sind einfach zwei Mannschaften, die generell nicht besonders für gute Kickbase-Punkte stehen. ich habe Augsburg gegen Bochum auf der 8. Ich weiß, dass Augsburg relativ heimstark ist, aber Bochum gibt mir sehr gefestigte Vibes, seitdem Hacking da ist. Deswegen sehe ich das relativ auf Augenhöhe. Gegen dem Heimspiel wäre ich bei Augsburg, aber ich stelle mit sehr gutem Gewissen meinen Wittek auf. Ich kann mir vorstellen, dass Bochum da echt sogar auch punkten kann. Deswegen hat großes 1:1 Potenzial, wenn dann Tendenz zu Augsburg.
Das ist mein kleiner Mini-Hot-Take. Ich habe Augsburg auf der 6 und ist auch gleichzeitig meine Hot-Zone. Ich sage, Augsburg spielt das hier zu 100% zu 0. Ich sage nicht, dass die gewinnen. Es kann auch 0-0 ausgehen, aber ich sage, Augsburg spielt hier zu 100% zu 0. Bochum wird hier kein Tor machen. Ich habe mir so ein bisschen die Angriffszone etc. angeschaut, wie Bochum Chancen kreiert und Augsburg ist da ziemlich gut darin, das zu verteidigen. Ich sage sogar, in dem Game ist es gut, dass Kevin Schlotterbeck ausfällt, weil Kevin Schlotterbeck ist halt wie sein Bruder so ein bisschen der Chaot, was in manchen Spielen geil ist und vor allem offensiv auch geil sein kann, aber gerade gegen den Ball brauchst du so einen No-Bullshit-Verteidiger und da ist ein Bauer halt einfach, auch wenn jetzt kein super starker Spieler ist, aber ganz gut drin, jetzt eben nicht die größten Fehler da einzubauen und wie eine rote Karte abzuheimsen oder was weiß ich. Ich glaube halt einfach, das wird ein absolutes Kackspiel und Augsburg wird hier auf jeden Fall zu 0 spielen. Ob sie am Ende 0-0 spielen oder 1-0 gewinnen, weiß ich nicht. Aber meine Hotzone ist die Augsburger Defensive und ich sage, die spielen wie gesagt zu 0 und deswegen Platz 6.
Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ist eine Mannschaft, auf die man gamblen kann, aber auf die ich nicht gamblen würde.
Ich gehe sogar in der Championship auf Augsburg.
Okay, das wird interessant. Ich weiß schon, Jakobs Championship und wir haben beide wenig mit Augsburg zu tun, sag ich mal so. Mhm. Dann gehe ich zu meinem Platz 7 und die sehe ich, oder sind rein tabellarisch auch, glaube ich, sehr nah beieinander. Habe ich jetzt gar nicht so offen schon. Ja, Platz 6 und 7, Gladbach gegen Freiburg. Für mich ein sehr ausgeglichenes Matchup. Freiburg wahrscheinlich mit dem Edge, weil sie zu Hause spielen. Gladbach trotzdem sehr gut in Form, darf man nicht vergessen. Aber da spielen einfach für mich vielleicht aktuell die beiden, sind die formstark? Ich weiß gar nicht so genau. Auf jeden Fall die stärksten Mannschaften, die unter der Woche nicht spielen müssen.
Ja.
Und deswegen sehe ich das doch sehr ausgeglichen. Können für mich auch noch weiter unten sein. Aber ja, gehört für mich unten in die schwächsten Matchups rein.
Ja, Freiburg hat seit 4 Bundesligaspielen nicht gewonnen. 2 Niederlagen, 2 Unentschieden. Also die sind echt.
Ja, aber das fühlt sich für mich, irgendwie fühlt sich das gar nicht so an.
Okay. Ich bin sogar tendenziell bei Gladbach, was krass ist in einem Heimspiel für Freiburg, aber mir gefällt Gladbach aktuell einfach sehr, sehr gut. Und ich bin ja auch sehr prominent da drin, Gladbach hier auch im Podcast fertig zu machen, weil es mich nicht ärgern, aber die spielen aktuell wirklich gut. Und ich glaube, auch gegen Freiburg kann das sehr gut funktionieren, vor allem, weil Gladbach gerade in den Spielen, wo sie eben, haben wir am Montag auch lange drüber geredet, in den Konterbewegungen oder Gegenbewegungen, den meisten Anteil haben werden, das wird in diesem Spiel hier der Fall sein, weil Freiburg immer den ballbesitzorientierten Ansatz wählt, beziehungsweise den Ansatz wählt, von hinten schön rauszuspielen. Das hier ist ein Gladbach-Spiel. Ich bin hier voll bei Gladbach, sage aber trotzdem auch Platz 8, weil ich hier keinen wirklich großen, ja, selbst wenn Gladbach das gewinnen sollte, sehe ich da keine krassen Punkte auf der Gladbacher Seite. Das werden dann 2 gut ausgespielte Konter und man gewinnt das Ding 2-0 oder 2-1. Und deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwie krass gute Punkte bei rumkommen werden. Deswegen Gladbach auf der 8, aber ich würde mich relativ eindeutig dafür entscheiden, dass Gladbach hier gewinnt.
Ja, ich nicke sehr zustimmend. Wir sind nicht weit auseinander, deswegen kommt das, glaube ich, alles ganz gut hin. Dann als nächstes die Mannschaft, auf die ich und Jakob in der Championship gamble.
Die geht nicht auf Pauli.
Ja, wann, wenn nicht jetzt? Also Kiel, for real, schlechteste Performance in der Bundesliga die ganze Saison. Also keine Mannschaft war schlechter im letzten Spiel. Ich fand das so bodenlos gegen Mainz. Jo, same. Also sich zu Hause so abschießen zu lassen, dann alles über den Haufen zu werfen. Also die haben wirklich gar nichts gezeigt. Und Pauli, ich weiß, schwächste Offensive, dies, das und keine Ahnung, irgendwie kommen die Punkte nicht rein, aber wirken trotzdem weiterhin gefestigt, da bleibe ich bei. Und ich glaube, dass in einem Heimspiel gegen für mich die schwächste Mannschaft der Bundesliga wirklich was drin sein kann und die Leute sind alle so preiswert. Warum nicht einfach mal versuchen? Ich habe leider, ich glaube, irgendwer hatte noch einen Poli-Spieler letztes Wochenende, ich weiß gar nicht mehr wen, auch ein bisschen overpaid, den ich mir so als Lückenfüller vielleicht schon angeguckt hatte. Also einfach mal tryen, finde ich. Ist für ein cooles Matchup dafür.
Ja, ist valid. Ich habe sie auf Platz 7, also eins niedriger. Sag aber auch, ich bin hier eindeutig bei St. Pauli, weil ich nicht weiß, inwiefern Kiel hier irgendwas holen soll. Und viel mehr gibt es auch nicht zu argumentieren. Bin da voll bei euch.
Ja, die Frage ist nur, ob Pauli ein Tor schießen kann. Das
ja,
ist
mit so halt Sache. 7 geschossenen Toren, glaube ich, die schlechteste Offensive weiter in der Liga. Hm, schwer. Du musst dir übrigens auch St. Pauli angewöhnen. Ich werde hier immer geflamed. Wir müssen jetzt immer St. Pauli sagen.
Ist das wirklich so?
Ja,
also
ja.
Ich habe das vorher noch nie gehört. Ich habe
gefühlt das, auch immer. Mir wird immer reingeschrieben, dass Sankt ist uns sehr heilig. Wir dürfen nicht Pauli sagen. Wir müssen St. Pauli sagen.
Da sage ich auch sofort Hamburg. Kann mich mal.
Dann machst du alle, fuckst du alle ab.
Wir gehen weiter auf Platz 5.
Mhm.
Und mit meinem Ranking oben bin ich so ein bisschen am struggeln.
Ja.
Ich könnte da alles umtauschen gefühlt. Selbst Platz 1 mit Platz 5.
Mhm.
Ich habe mich auf Platz 5 jetzt für Bremen gegen Stuttgart entschieden.
Sticht.
Das ist schon mal sehr beruhigend. weil Bremen zu Hause einfach stark
ist. Bremen ist gut, Mann. Du kannst ruhig sagen. Also das ist jetzt nicht, dass du Bremen-Brille auf hast. Bremen ist for real gut. Das ist kein leichtes Match.
Ja, ich bin da mal vorsichtig mit. Aber trotzdem, bei Stuttgart fallen auch einfach mit Undav, oder fällt mit Undav für mich der wichtigste Spieler aus. Das war stark am letzten Wochenende, aber keine Ahnung, das Spiel hat auch nur so auf so Einzelaktionen basiert und so richtig viel ist dabei auch nicht rumgekommen. Ich fand Stuttgart nicht so krass am letzten Wochenende, dass ich sagen würde, okay, die spielen irgendwie Bremen jetzt an die Wand. Ich meine mich auch zu erinnern, dass die Bremen-Stuttgart-Spiele eigentlich immer relativ close waren. Ich habe noch ein bisschen PTSD von Silas vor 2-3 Jahren, der den Ball da so über die Linie gekullert hat. Der
Silas war so ein Mann.
Wo Davy Selke den dann angemacht hat. Kannst du dir auch nicht ausdenken.
Wo ist eigentlich Silas gerade? Ist der gewechselt?
Boah, ich kann es dir gar nicht. Ist er nicht nach Italien oder so gegangen?
Keine
du,
Ahnung.
Du gibst mal dein Statement dazu ab und ich gucke, wo Silas spielt.
Perfekt. Der ist nach dem More to Add. Ich hab mir aufgeschrieben, dass ich halt Bremen wirklich extrem stark finde. Heimspiel, auch wenn sie da jetzt punktemäßig noch nicht so viel geholt haben, ist trotzdem, Bremen ist für mich eine Festung immer. Also ich würde sehr ungern in Bremen spielen. Und ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Stuttgart letzte Woche mit einem Ergebnisspiel, aber jetzt auch nicht wirklich krass überzeugend. Wagnumann, es war eher so ein 4-4-2, wo Wagnumann auf dem rechten Mittelfeld gespielt hat, gefällt mir. Also ich bin kein großer Wagnumann-Fan mehr, muss ich ehrlich sagen. Was natürlich bei Stuttgart big ist, dass Angelo Stiller zurückkehrt. Das heißt, man wird nochmal, was die Kontrolle angeht, einen riesigen Edge haben. Aber ohne Undav, weiterhin ohne Leveling, mit Wagnumann auf dem Flügel, ist es mir einfach nicht gut genug, um gegen Bremen da groß etwas zu reißen. Du brauchst ja schon eine Einzelperformance von Chris Führich wieder oder dass Demirovic sich gut bewegt. Aber weiß nicht, bin ich auch ein bisschen kritisch. Deswegen ist für mich fast sogar ausgeglichen mit Tendenz Stuttgart und deswegen bei mir auf Platz 5.
Ja, also es kann halt auch stark in Richtung Stuttgart gehen, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Silas spielt übrigens aktuell bei Roter Stern Belgrad. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Gar nichts mehr auf dem Schirm gehabt. Genauso wie du meinen Platz 4 wahrscheinlich und gleichzeitig auch meine Heimat. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich meine Heimat calle, obwohl ich davon ausgehe, dass sie relativ sicher trotzdem verlieren wird. Und ich hab Dortmund gegen Bayern auf der 4.
Das ist krass, okay.
Ja, und das liegt stumpf daran, dass Dortmund weiterhin ungeschlagen zu Hause ist und jeden Punkt bisher mitgenommen hat.
Was kommt die beste Mannschaft der Welt?
Ja, das kann ja gut sein, aber trotzdem lässt man sich zu Hause oder wird Dortmund sich zu Hause nicht abschießen lassen. Das ist die letzten Jahre.
Krass.
Oder ich kann das jetzt nicht auf Statistiken fußen. Aber meiner Meinung nach oder vom Gefühl her ist das die letzten Jahre auch nie passiert, dass man sich zu Hause hat komplett abschießen lassen von Bayern. Gerne in die DMs sliden, wenn
da. Ja, es gab einmal ein 4-0, glaube ich, aber das ist, weiß nicht. Letztes Jahr war es auf jeden Fall nicht. Was war das Jahr davor?
Ja, das kann sein. Aber ich glaube, mit dieser Serie wird trotzdem dazu führen, dass es ein einigermaßen enges Spiel wird, dass Dortmund auch Chancen haben wird und ich glaube, das könnte ein sehr, sehr cooles Spiel werden. An der Stelle, ich werde auch im Stadion sein, Samstagabend. Also, vielleicht erhoffe ich mir auch ein closes Spiel und nicht nur eine Bayern-Dominanz. Ich habe 2 Dortmund und 2 Bayern-Spieler, bin maximal invested.
Das ist krass.
Das wird richtig cool. Deswegen meine Heimat, obwohl ich nicht an den Sieg glaube, aber ich wollte zumindest mal erwähnen, dass Dortmund wirklich nicht zu unterschätzen ist. Und ich habe tatsächlich in meiner Championship auch nur einen einzigen Bayern-Spieler.
Ich sag, Bayern klatscht die komplett an die Wand. Gottlos. Ich habe sogar überlegt, sie auf Platz 1 zu nehmen. Kein Scheiß. Ich sag, das hier wird eine Machtdemonstration und die werden Dortmund komplett auseinanderschrauben.
Ja, ich bin gespannt. Also kann natürlich auch passieren. wenn man einen schlechten Tag erwischt und direkt alles irgendwie von Minute 1 an nach hinten läuft. Aber
ich müsste drüber nachdenken. Ich glaube, das war sogar letztes Jahr, wo Harry Kane doch in Dortmund auch einen Hattrick gemacht hat. Ich meine ja.
Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ich meine ja. Lass mich ganz schnell einmal gegenchecken, weil das, ich will keinen Schommers hier erzählen. Bundesliga, Kane. Ich meine, das war letztes Jahr in Dortmund. Also Dortmund hat in Bayern 2-0 gewonnen, was sehr random ist, am 27. Spieltag. Und in Dortmund, genau, hat Bayern 4-0 gewonnen und Harry Kane hat 3 Tore gemacht.
Ja, okay, dann nehme ich das zumindest zurück. Aber ich weiß ja, wie die Tendenz dieses Jahr ist. Und dass auch die Champions-League-Spiele in Dortmund liefen alle richtig gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da abgeschossen wird. Ja, deswegen erwarte ich doch ein closeres Spiel.
Ich liebe es, wenn wir Calls zu haben, die so komplett konträr gehen. Ich sage, Bayern klatscht die komplett an die Wand. No chance für den BVB. Und es ist für mich nur eine Frage der Höhe. No chance für den BVB. Geil.
Ja, das deswegen wird Prototyp Heimmacht. Ich sag's dir.
Bin gespannt. Ja, da sind deine Calls bisher mal sehr gut gewesen. Ja, wie gesagt, bei mir auf Platz 2.
Genau. Weiter geht's mit Heidenheim gegen Frankfurt. Bei mir auf A3. Ist ein Auswärtsspiel, wie schon gesagt, die Favoriten spielen größtenteils auswärts. Heidenheim aber für mich zu schwach in der Bundesliga. Man merkt langsam, es geht ein bisschen bergab, rein von der Performance in der Bundesliga her auch. Und ich glaube, dass der Kader dem langsam vielleicht auch nicht mehr gewachsen scheint und dass man so ein bisschen sich in die Winterpause sehnt. Aber ja, Frankfurt ist einfach bockstark, wird das Spiel für mich relativ safe gewinnen. Auch wenn es auswärts ist und wenn die Spielanteile nicht so groß werden, wie bei den anderen Mannschaften, die ich noch da drüber sehe, glaube ich, dass Frankfurt das sicher gewinnen wird und bei mir ist das dann am Ende auf Platz 3 gelandet.
Ja, ich habe es auf Platz 4. Immer ein bisschen Schiss vor Heidenheim, was eigentlich unberechtigt ist, weil die seit dem gefühlten dritten Spieltag nicht mehr gewonnen haben, außer das eine Mainz-Spiel. Frankfurt ist eine super Phase. Ich glaube, das wird halt so ein kontrolliertes Spiel. Wenn Heidenheim trifft, ist punktemäßig Katastrophe für die Eintracht. Ich glaube aber auch nicht, dass die Heidenheimer treffen werden. Ich denke auch, dass Frankfurt das zu 0 gewinnen wird, aber ich sehe hier nicht mehr als ein 1-0 und deswegen nur in Anführungszeichen auf Platz 4.
Ja, sehr cool. Danach habe ich ein Spiel, was ich auf keinen Fall live sehen wollen würde. Leipzig gegen Wolfsburg. Kann ich kurz abhandeln. Ich glaube, dass Leipzig das gewinnen wird, weil sie einfach individuell stärker und spielerisch stärker sind. Die Spielanteile werden deutlich bei Leipzig sein, da Wolfsburg die auch gerne abgibt. Deswegen allein über die Front kommen schon relativ viele Punkte. Dann gehe ich noch von einem Sieg aus, weil mir Wolfsburg einfach wirklich nicht gefällt. Und ja, that's it zu dem Spiel.
Gehe ich zu 100% mit. Wolfsburg immer auch, glaube ich, die Mannschaft, die dem Gegner den meisten Ballbesitz zulässt. Das heißt, RB im Heimspiel kann ja auf jeden Fall eine Menge Punkte sammeln. Deswegen habe ich sie auch clear über Frankfurt gehabt. Sie aber trotzdem immer, gerade mit der aktuell sehr wackeligen Defensive auf der RB-Seite, das Potenzial, dass ein Amura da sticht, dann wäre es direkt vorbei. Aber ich meine, muss ja trotzdem das predikten, was man denkt. Und ich gehe von einem 1-0-Sieg für Leipzig aus. Das wird jetzt punktemäßig nochmal ein bisschen besser als ein 1-0-Sieg von Frankfurt. Aber finde nicht besser, wie die Machtdemonstration, die der FC Bayern abliefern wird.
Wir sehen uns nächste Woche wieder, ey. Kommen wir zu meinem Platz 1. Und ich finde, das Spiel hat trotzdem irgendwie Fucker-Potenzial.
Ja.
Weil Leverkusen in der Bundesliga nicht das Leverkusen der letzten Saison ist. Dennoch ist Leverkusen eine unfassbare Macht, hat man jetzt in der Champions League auch wieder gesehen. Deswegen, die Spielanteile werden unglaublich für Leverkusen sprechen. Union lässt sich zu Hause nicht abschießen, da können wir definitiv einen Stempel drauf machen, aber ja, allein durch die Spielanteile werden das kranke Rohpunkte für die Leverkusen auch nicht. Denke deswegen, dass sie auf der 1 sind.
Ich glaube, wir haben das Spiel letztes Jahr zusammengeschaut. Das war aber in Leverkusen, wo die auch irgendwie 70% Ballbesitz hatten, hat Kral noch rote Karte gesehen und da war es ein Rohpunkte-Massaker, das nur von im Spiel gegen Wolfsburg getoppt wurde letztes Jahr. Ja, das ist genau das Ding. Also Union, du weißt ganz genau, wie dieses Spiel hier ablaufen wird. Union wird sich einzig und allein darauf verlassen, irgendwie in Kontersituationen reinzukommen über einen Hollerbach, der jetzt letztes Spiel auch gebencht wurde, wo ich kein Freund von bin. Dann fällt Diogo Leic aus, der Einzige, der bei Union in einigermaßen irgendwie Potenzial hat, da progressiv irgendwas zu machen, was man jetzt eh nicht gegen Leverkusen machen würde. Aber dann weißt du halt schon, dass dieses ganze Spiel einfach nur Low-Block sein Urgroßvater sein wird, Leverkusen Ballgeschiebe, Rohpunkte ohne Ende. Und wenn sie das dann zu Null gewinnen, egal wie hoch, wovon wir beide ausgehen, wird das die bestpunktendste Mannschaft an dem Wochenende sein. Deswegen für mich auch die Werkself auf der 1.
trotzdem eben Fuckerpotenzial, weil Leverkusen auch defensiv nicht so gefestigt ist. Also ich sehe es nicht so unwahrscheinlich, dass Union da irgendwie einen rein wirkt und dass das ganz eklig wird.
Ja, gut, das ist immer drin und Leverkusen ist echt nicht gefestigt, wenn man jetzt, wie du sagst, alleine das Spiel letzte Woche ansieht gegen Heidenheim, wo man auch zwei Tore bekommen hat, obwohl man eben diese Dominanz drin hatte. Ist, glaube ich, gegen Union sogar noch weniger. Ich sehe das da irgendwie gar nicht, dass die Unioner da irgendetwas machen können. Aber hey, wir werden es sehen.
Ja. Ja, das war's zu unseren Matchups.
Championship.
Wir haben euch da gut mit reingebracht in den Spieltag und weiter geht's jetzt auch rein in die Championship. Erstmal vorweg,
Ich merke übrigens gerade, dass ich mehr Pauli-Spieler als Augsburg-Spieler habe. Also ich weiß nicht, was ich da eben gesagt habe. Macht gar keinen Sinn.
Dicker.
Als ob wir so okay, auf Pauli gehen.
Wir kommen zu Platz 6. St. Pauli gegen Kiel.
Nee, ich bleib dabei, aber ich habe nicht im Kopf gehabt, dass ich mehr drin habe.
Wild. Okay, welche Formation ist geworden?
3-5-2. Jakob wäre stolz.
3-5-2, ja, wir haben beide 3-4-3.
Ah, das gibt's nicht.
Ich finde, es gab so viele Stürmer. Ich habe kurz drüber nachgedacht, in 4-2-4 zu gehen.
Da müsst ihr aber einen cheapen Stürmer drin haben. Weil ich fand, es gab keine geilen cheapen Stürmer. Oder generell gab es keine wirklich geilen Stürmer an dem Wochenende.
Fand ich schon. Aber kommen wir gleich noch zu. Beziehungsweise am Ende, wenn wir durch sind. Und zwar, wen hast du im Tor aufgestellt?
Vasil. Den habe ich nämlich nicht im Kopf gehabt. Das ist ja auch ein Pauli-Spieler.
Geil. Ja, Jakob hat den Konterpart mit Timon Weiner.
Das ist wild. Das macht eigentlich Sinn. Wenn, guck mal, Pauli wird das Ding dominieren. Ich habe auch über Timon Weiner nachgedacht. Aber das Ding ist, sobald die ein Tor machen, macht er wieder 10 Punkte. Und dann ist er halt völlig wasted.
Ja, das stimmt. Ich habe einen Pick, auf den ich irgendwie freue im Tor. Ich habe Kobel genommen. Mhm. 12,5 Millionen gegen Bayern. Der hat letztes Wochenende auch einen Ball gehalten, was ich so krass fand. In irgendeinem 1 gegen 1, ich weiß nicht mehr, wer da durch war, hat er so heftig prediktet, wo der Spieler hinschießt.
Eine Maschine.
Wirklich, für mich immer noch der beste Bundesliga-Torhüter. Ich hoffe, dass er wieder so richtig in Form kommt. Und ich glaube, gegen Bayern ein cooler Pick. Deswegen. Ich
bin auch Reaction-Safe-mäßig gibt es keinen besseren als Gregor Kobel.
Ja, ich gehe da auch nicht so. Ich gehe ja nie so richtig auf Budget im Tor, weil ich das trotzdem ganz wichtig finde. Aber ja, mal schauen, wie sich das am Ende auszahlt.
Ein geiler Pick, weil der halt einfach jetzt mittlerweile schweinecheap ist. Ich habe sogar unter der Woche in den Kaufempfehlungsvideo gesagt, dass ich Kobel jetzt gerade eintüten würde, weil 12,5, jetzt Spiel gegen Bayern, dann Spiel gegen Gladbach. Das sind zwei Spiele, wo du viel auf die Hütte bekommst, wo er sich eben auch einfach auszeichnen kann. Das ist ein geiler Moment, um Kobel einzutüten. Championship auch.
Ja, ich habe ihn vor dem letzten Spieltag verkauft, weil es leider nicht gepasst hat.
Ja.
Aber den hätte ich auch gern noch mit drin behalten. Die 5 Spieler am Samstag gehabt.
Ja, wie gesagt, ich habe Vasil, weil ich sagte, Pauli spielt das safe zu 0. Ich glaube auch, ich kann mir 0-0 auch gut vorstellen, aber mir geht es einfach nur darum, dass Pauli zu 0 spielt. Sorry, St. Pauli, Alter!
Ja, scheiß drauf. Also die brauchen doch nicht so rumstressen da.
Bro, meine Kommentare stehen voll. Ich muss damit aufhören.
Ja, wir haben keine DM dazu bekommen, also ich sag das.
Falls da St. Pauli-Fans zuhören, bitte schreibt uns eine DM bei fernschuss.pod, ob ich mich da jetzt dran gewöhnen muss oder ob ihr sagt, nee, es gibt nur so ein paar, die das so special sehen. Bitte.
Ja, und wenn die das special sehen, auch ganz spezielle Leute sind, dann sagen wir weiter Pauli. So, kommen wir zur Verteidigung. Die übernehme ich jetzt auch mal für Jakob.
Mhm.
Und zwar gehe ich erstmal mit seiner Verteidigung. Und er hat einmal Kim, Orban und Smeed.
Ja,
haben wir schon gesagt. Er hat Weiner und Smeed aufgestellt, wild. Check ich jetzt erst.
Ich glaube, Smeed ist mittlerweile Jakobs meist aufgestellter Spieler in der Championship.
Oh, willst du mal spontan sagen, welche deine sind?
Gessen oder richtig sagen?
Nee, ich glaube besser sagen. Also okay. Bei mir könnte ich es auf jeden Fall nicht gessen, weil bei mir das vogelwild.
Wie sieht man das nochmal?
Wenn du auf deinen Account gehst, dann siehst du deine Matchup oder deine Spieltagsübersicht und ganz unten sind die. Okay. Bei mir ist das so
weird. Mein meistgestellter Spieler ist Rafa Guerrero.
Meiner auch.
Ja, geil. Dann habe ich Flo Würz, dann Amiri, dann Serge Gnabry und dann Hugo Ekitike. What the fuck?
Bei mir ist es noch wilder. Ich habe Dreves. Ich habe Dreves und Guerrero und Gnabry habe ich viermal aufgestellt.
Ja.
Und danach noch Grilic und Groß dreimal.
Grilic ist auch wild.
Krass. Wirklich komplett geil. Wild.
Nice.
Zurück zur Ausstellung. Meine Verteidigung noch. Ich habe einmal einen Spieler von dir mit drin, mit Edmond Tapsoba.
Macher.
Und daneben noch die beiden Leipziger, Lukeba und Gertreuder.
Geil. Ja, ich habe Erik Smith ebenfalls. Das ist mein zweiter Pauli-Spieler und mein letzter, kann ich schon sagen. Also ich habe zwei St. Pauli-Spieler. Habe auch Gertreuder mit drin, weil ich da auch das 2-0 sehe gegen Wolfsburg. Und mein letzter ist dann mein Augsburg-Gamble mit Jeffrey Chauveleo.
Ja, verständlich. In dem Matchup habe ich ja auch schon gesagt. Gehen wir weiter ins Mittelfeld. Ich fange wieder mit Jakob an. Der voll auf Bayern setzt. Wie gesagt, Kim steht schon in der Verteidigung. Dann in der Zentrale hat er meine beiden Jungs, Goretzka und Kimmich.
Boah, der volle Hochpunkte-Massaker hier.
Echt so. Das geht auch so weiter mit Palacios Amiri. Also, ja, da wird komplett auf Rohpunkte gesetzt, aber die haben natürlich auch alle eine gewisse Scorer-Gefahr. Ich habe zwei davon auch in meinem Team. Und zwar Palacios und Kimmich. Und meine anderen beiden Spieler sind dann noch ja, die beiden Gambles, die echt ordentlich preiswert sind. Einmal Irvine, meine Scorer-Garantie, muss natürlich mit rein.
Klar.
Und Mario Götze ist mein vierter Mittelfeldmann. Ey, der kostet Bro, halt echt nichts.
Ja.
Er spielt safe am Wochenende.
Ich habe gesehen, dass du ihn gekauft hast. Bruder, du wirst dich wieder so verbrennen, Mann. Der Mann ist einfach...
Hätte ich nicht.
Der ist so kacke in der App, Mann. Nee.
Doch.
Ich wette mit dir, du wirst den aggressiv am Wochenende noch verkaufen.
Wette ich nicht.
Okay.
Und wenn, dann nehme ich das Minus mit und verkaufe ihn erst Montag.
Right. okay, mein Mittelfeld hat es auch in sich. Ich habe wieder Würz und Musiala und ich liebe es einfach. Übertrieben geil. Dann habe ich Leon Goretzka. Muss also für mich einfach. Also, Leon Goretzka ist ein Must-Play. Das ist, keine Ahnung, da kommst du nicht dran vorbei, egal wer der Gegner ist. Das ist die Klassiker-These von mir. Bis zum Winter werde ich den jedes Wochenende aufstellen, egal gegen wen.
Das geht wieder los.
Dann habe ich Ezequiel Palacios. Also rein von der Struktur her wird es sogar Sinn machen, wenn er rausrotiert, aber das ist einfach ein Match. Man muss den riskieren, weil er nur 16 Millionen kostet. Und ja, wenn man den nicht stellt und er spielt und alle anderen haben den gestellt, hast du eigentlich schon verloren, weil das gefühlt immer ein 200-Plus-Spieler ist. Deswegen Palacios bei mir auch dabei. Und mein fünfter und letzter ist Chris Führig. Mein Gamechanger im Spiel gegen Bremen. Hat einfach letzte Woche auch geile Rohpunkte gemacht, war der absolute Kreativposten offensiv. Selbst ohne Tor wird er da sein grünes Bäckchen machen. Deswegen Chris Führig, mein fünfter und letzter.
Oh, bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob Führig der Spieler ist, der...
Wenn, dann eher. Demirovic auf gar keinen Fall. Der wird rausgenommen, komplett von Friedel. Wagnermann ist Katastrophe. Und Mio, könnte auch ein Mio-Spiel sein. Mio oder Führig. Einer von beiden wird einen Unterschied machen.
Ich könnte da eher ein Mio sehen, glaube ich. Aber fair. Ja, bin gespannt. Ja, ich fange erstmal wieder mit Jakob an. Weil wir fast den gleichen Sturm sowieso
haben. Nein, ich fange mit dem Sturm an. Sorry.
Ah ja, lost.
Schick Mamouche. Schnell und easy. Schick, wie gesagt, war ursprünglich meine Scorer-Garantie. Ich glaube nicht mal unbedingt, dass das ein geiles Matchup ist gegen Union, hast du eben auch schon gesagt, aber wenn du den Leverkusen-Stürmer, der gut in Form ist, für knapp unter fast 10 Millionen stellen kannst, musst du es machen. Und Omar Mamouche ist ein Freak, deswegen stelle ich den immer auf.
Ja, das kann ich so copy-pasten, da wir beide auch Schick und Mamouche drin haben. Bei Jakob ist dann als drittes noch Ekitike geworden. Die doppelte Frankfurt Power. Und ich habe dann noch Openda im Sturm.
Ja, habe ich mir schon gedacht.
Insgesamt drei Leipziger. Ja, genau. So viel zur Championship.
Wer war dein dritter? Gertreuder und?
Schick und Lukeba.
Ah, Lukeba habe ich nicht mitbekommen, okay. Nice. Geil, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird kein punktereiches Wochenende. Ja, gerne immer mit den abschließenden Sätzen hier raus, dass die Punkte reinscheppern werden. Aber ich
bin scored.
Auf gar keinen Fall. ich habe mir noch die Matchups angeschaut, auch fürs Matchup-Ranking gestern Abend noch. Und da war auch mein Gedanke, wie du es eben auch schon gesagt hast, das wird, glaube ich, kein geiles, punktereiches Wochenende. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen.
Auf jeden Fall nicht so wie letztes Wochenende.
Nein, auf gar keinen Fall. Ja, allein wenn du Leverkusen spielt auswärts gegen Union, was eklig ist, und dann hast du Bayern gegen Dortmund im direkten Matchup und Frankfurt auch nicht das mega krasse Matchup auswärts, deswegen, das kann schon schwierig werden. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt an der Stelle. Ja, es war mir eine Ehre. Ich habe ja aktuell gefühlt immer hier zweifache Besetzung in der Woche. Einmal dich und am anderen Tag einmal Jakob.
Ich hoffe, dass wir
das jetzt so langsam mal wieder in der Dreierkonstellation hinbekommen. Aber nächste Woche dürfte und sollte hoffentlich das Ganze wieder passen. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Am Ende wird safe wieder einer krank von uns. Das wäre der Klassiker. Wir hoffen es natürlich nicht. Ja, hat mir immer Spaß gemacht, Paul. Abschließende Worte gehören dir, mein Bester.
Ja, war wieder ein Traum, zu zweit hier aufzunehmen. Ich wünsche an der Stelle allen ein gutes Wochenende. Fernschuss-Content gibt es dann am Samstagabend sicher auch in irgendeiner Form, wenn ich im Stadion bin. Ich hoffe, meine Spieler rasieren. An der Stelle noch, wer das mitverfolgen will, ich habe Bayer, Anton, Kimmich und Okoretzka in dem Spiel. Das kann richtig scheppern. Ja, ich freue mich auf Wochenende. Ich hoffe, ihr auch. Und dann hören wir uns am Montag wieder.
Tschüssi.
Tschüssi.
Das war der Fernschuss-Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.